Ja, einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zu diesem Gottesdienst. Ich bin Andreas Schubert, der Pastor dieser Gemeinde. Und bevor es losgeht, vielleicht kannst du die Folie schon mal anwerfen, Maiko, bete ich nochmal. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr Jesus, für diesen Tag, für diesen neuen Morgen. Und ich danke, dass du hier bist durch deinen guten Heiligen Geist. Und ich bitte dich, Herr, dass du heute Morgen, Herr, dass du uns zeigst, Herr, und dass du uns Werkzeuge gibst, Herr, wo wir einfach verstehen, Herr, wie du Gebete erhörst, Gebete beantwortest, wie du unseren Glauben stärken möchtest, Herr, und dass du uns neu motivierst, Herr, so unser Herz auf dich auszurichten und Dinge wirklich zu beten, zu proklamieren und wirklich dein Wort in uns aufzusorgen und von dir zu hören. Und ich bete, dass du jedem sein Herz zu öffnest, Herr, und auch die, das dann im Livestream sehen oder später im Internet, Herr, dass du einfach zu den Menschen sprichst, Herr. Ich danke dir dafür und Heiliger Geist, hilf dir mal einfach, gib du mir Kraft heute Morgen. Amen. Ja, schön, dass du da bist. Wie gesagt, das Thema heute ist nur durch Glauben näher an sein Herz. Ja, nur durch Glauben näher an sein Herz. Und weißt du, Gott möchte, dass wir als Church, als Gemeinde mehr einfach die Herrlichkeit Gottes erleben und dass Gott Dinge tun kann in deinem und meinem Leben, dass er Wunder tun kann. Und das geschieht einfach, indem wir ihn suchen und indem wir beten und indem wir auch das, was Gott uns durch sein Wort zeigt und wo er zu uns spricht, wo er uns da einfach weiterführen möchte. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte so Mut machen, Gott für große Dinge zu glauben. Und ich komme am Ende auch nochmal zu so einem Aspekt, wenn das nicht passiert. Aber ich möchte dich ermutigen, für große Dinge in deinem Leben zu glauben, weil Gott ein Gott ist, der handelt. Und es geschieht einfach, indem wir uns ihm nahen und beten. Und er möchte heute Morgen zu uns sprechen. Und ich möchte dich einfach mal fragen, ich habe das schon mal gefragt in einer Predigt, wie waren so die Gebete deiner letzten Woche? Was hast du letzte Woche so gebetet? Also manchmal ist das so, danke Herr fürs Essen, danke, dass ich gut zur Arbeit komme, zur Uni, danke, dass du mich bewahrst und so weiter. Und diese Gebete, die du betest, sagen viel darüber aus, was du Gott zutraust, ja? Wie du ihm wirklich glaubst oder wie du ihm nicht glaubst. Also es ist nicht falsch fürs Essen zu beten und auch nicht falsch dafür zu beten, dass Gott dich bewahrt. Es ist nicht falsch dafür zu sagen, Gott, danke, dass ich sicher durch den Tag komme. Aber es zeigt irgendwie auch, was für eine Beziehung oder welchen Glaubenslevel du gegenüber Gott hast. Wenn das alles ist, danke fürs Essen, danke, dass du mich beschützt. So, ne? Und Gott will einfach viel mehr tun. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt überlege mal, die Gebete, die du letzte Woche gebetet hast, ja, wenn Gott die alle erhören würde, was würde sich wirklich in deinem Leben ändern? Was würde wirklich passieren? Ja, also wenn die Ekklesia allein zu Hause ist, ja, dann erwarte ich von dir und auch von mir, dass wir wirklich Gott suchen, dass wir auch bei Pray First dabei sind, dass wenn wir zusammenkommen, fasten und beten, dass wir echt Gottes Thron bestürmen, aber nicht nur in der Zeit, wo wir gemeinsam sind, sondern auch zu Hause. Weil wenn wir das nicht tun, passiert auch nichts. Ja? Durch Gebet steht und fällt alles. Und auch wenn wir ihn suchen und fasten und wenn wir uns Gott nahen, dann passieren Dinge, dann kann er zu uns sprechen. Und wie gesagt, alles geschieht aus der Verbindung mit Jesus heraus. Und wenn ich ihn nicht wirklich kenne und wenn ich sein Wort nicht kenne, dann kann Gott die Dinge nicht tun, die er eigentlich tun möchte. Und ich möchte dir zu Anfang mal zwei Bibelstellen zeigen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du wusstest, aber Gott kann sich sogar wundern. Ja? Sogar Jesus hat sich gewundert. Und zwar lesen wir an zwei Stellen im Neuen Testament, wo Jesus sich wundert. Die erste Stelle ist Markus 6,5, da heißt es, weil sie nicht an Jesus glaubten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun. Und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Und er, also Jesus, wunderte sich über ihren Unglauben. Also Jesus ist Nazareth und die Leute trauen ihm nicht zu. Sie kennen ihn ja, ach der Zimmermann, ach der Typ, okay, den kennen wir ja. Und weil sie ihm nicht vertrauten, konnte er keine Wunder tun, weil sie Gott nicht vertrauten. Ja, das ist total heftig. Und dann lesen wir eine andere Geschichte, und zwar die Geschichte von dem römischen Hauptmann, der kein Jude ist, der ein Heide war. Matthäus 8,8 zum Beispiel. Der Beamer ist übrigens nicht an, vielleicht könnt ihr den mal anmachen, da kann ich sehen. Kann ich das vielleicht sehen oder so, das wäre super. Matthäus 8,8, da heißt es nämlich, Herr, ich bin es nicht wert, dich in mein Haus zu empfangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Da war ein römischer Hauptmann und der hatte den Glauben, wenn er zu Jesus kommt, wird Jesus sein Diener, der viele Kilometer weit entfernt ist, heilen. Und er sagt, ich bin ein Heide und ich bin sogar ein Römer. Jesus, du musst nicht in mein Haus kommen. Du darfst auch gar nicht in mein Haus kommen, weil du willst es eigentlich auch gar nicht. Und er sagt, sag nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Und dann heißt es, als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr. Jesus wunderte sich zum zweiten Mal sehr. Er sagte zu den Menschen, die ihm gefolgt waren, eins ist sicher, unter allen Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Also alle Juden sind durchgefallen, aber dieser römische Hauptmann, dieser Heide, dieser Soldat, der sagt, Jesus, du brauchst nur ein Wort sprechen und es passiert. Ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, über Zoom werden Menschen geheilt. Ja? Du bist in so einer Konferenz, es betet jemand für dich auf der anderen Seite der Welt über Zoom und du wirst gesund, weil Gott, der Heilige Geist, überall gleichzeitig sein kann und weil er dich anruft und heilt. Und das finde ich so stark. Jesus wundert sich zweimal. Und die Quizfrage an dich heute und auch an mich heute, die stelle ich mir natürlich auch oder habe sie mir auch bei der Vorbereitung gestellt. So, wenn Jesus auf dein Leben schaut, wenn Jesus dir beim Beten zuhört, worüber wundert er sich dann bei dir? Ja? Wundert er sich über deinen großartigen Glauben? Oder wundert er sich darüber, dass du ihm eigentlich gar nicht viel zutraust? Oder nicht mehr so viel zutraust? Wie früher vielleicht, weil du enttäuscht worden bist. Was passiert, wenn Probleme, Umstände in deinem Leben auftauchen? Sagst du, oh nein, Herr, was soll ich jetzt tun? Was soll ich machen? Steckst den Kopf in den Sand und denkst, Mann, jetzt geht's wieder nicht. Oder sagst du, Herr, jetzt erst recht, ich vertraue dir und ich weiß, dass du mit mir bist. Du wirst etwas Großes tun, weil ich mich auf dein Wort stelle und mich auf dich stelle sozusagen. Und das will er für unser Leben, das will er für dein Leben und für mein Leben. Und ich möchte mal, dass wenn Jesus mich sieht, dass er denkt, Mensch, Andi, du traust mir echt etwas Großes zu. Und ich weiß, ich habe da auch schon tausendmal versagt, ja. Aber ich wünsche mir so, dass Jesus sagt, ey, der traut mir echt was zu. Oder die traut mir wirklich was zu. Wäre das nicht der Hammer, oder? Wäre das nicht der Hammer, wenn Jesus sagt, also der Ecclesia Bremen, der Church in Bremen, also die trauen mir wirklich etwas zu. Das sind Leute, die sind voller Glauben. Wäre das nicht der Hammer? Und ich möchte euch eine Geschichte heute zeigen, die ist so unglaublich. Es ist eine wahre Geschichte aus der Bibel. Sie ist sogar wissenschaftlich belegt. Das kann ich vielleicht am Ende nochmal kurz vorlesen. Eine unglaubliche Geschichte, wo du sagst, also Gott kann ja alles tun, aber dass das passiert ist, das ist ja unmöglich. Und das ist auch nur einmal passiert. Und Gott sagt auch, das wird auch nicht nochmal passieren. Aber ich möchte heute diese Geschichte mit euch anschauen. Und ich möchte ganz kurz Kontext geben, worum es geht. Und zwar gehen wir zurück ins Alte Testament, zu Josua. Und er und das Volk Israel hatten einen Bund mit den Gibeonitern geschlossen. Die Gibeoniter waren eigentlich Feinde von Israel. Aber durch so eine List haben sie mit Israel Frieden geschlossen. Und nun ist es so, dass die Gibeoniter Stress bekommen, und zwar richtig, von ihren Kollegen, den Amoritern. Die gehörten nämlich zu ihnen eigentlich. Und da waren fünf Könige und die haben gesagt, so, jetzt haben wir die Nase voll, wir machen die Gibeoniter platt. Und die Gibeoniter hören das und sagen, Josua, denk daran, du hast doch einen Bund mit uns geschlossen, bitte komm und hilf uns. Und ich lese mal Josua 10, ab Vers 1, das habe ich jetzt nicht drauf als Folie. Da heißt es, als nächstes hörte Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, dass Josua Ai erobert hatte. Also nicht Ai, das heißt Ai, nicht das Ai, sondern ne, den Ort Ai. Bis auf den Grund zerstört und dessen König getötet hatte, genauso wie er Jericho erobert und dessen König getötet hatte. Er erfuhr auch, dass die Gibeoniter Frieden mit den Israeliten geschlossen hatten und jetzt unter ihnen wohnten. All dies ängstigte ihn und sein Volk sehr, denn Gibeon war eine große Stadt. So groß wie die königlichen Städte und größer als Ai. Und die Gibeoniter waren starke Krieger. Und deshalb schickte König Adoni-Zedek von Jerusalem Boten an mehrere andere Könige. Und er sagte, kommt, helft mir, Gibeon zu zerstören. Denn es hat mit Josua und den Israeliten Frieden geschlossen und so weiter. So vereinigten sich die fünf Amoriterkönige, brachten ihre Truppen in Stellung und griffen Gibeon an. Und die Männer von Gibeon schickten dann Boten zu Josua und sie sagten, bitte komm, hilf uns, verlass deine Diener nicht, wir brauchen jetzt deine Hilfe. Denn alle amoritischen Könige aus dem Bergland marschieren gegen uns. Okay, Springen wir mal in diese Geschichte rein. Also die Geschichte ist nicht dafür da, damit wir ein bisschen Geschichte lernen heute, sondern damit wir erleben und verstehen, dass Gott sehr, sehr Großes tun kann, dass er Wunder tun kann, die eigentlich unvorstellbar sind. Und dass es oft nur einen einzigen Satz von ihm reicht und dass ein Mensch dann handelt. Das erleben wir heute hier. Und das möchte Gott auch in deinem Leben übrigens tun. Ja? Hier ist schon eine Stelle zu weit. Das braucht ihr noch nicht anwerfen, aber lasst es stehen. Der erste Punkt, den ich euch zeigen möchte, Glaube oder festes Vertrauen beginnt immer mit einem Wort von Gott. Ja? Und zwar lesen wir das in Josua 10, 6. Danke, habt ihr schon? Nee, Moment. Stimmt irgendwas nicht. Hä? Jetzt geht der Dings nicht mehr. Ist das richtig? Okay. Okay, alles klar. Da heißt es, die Männer von und so weiter, habe ich schon gerade gelesen. Und ich gehe jetzt mal in die Mitte. Darauf brachen Josua und das gesamte israelitische Heer nach Gilgal auf. Und was passiert in Gilgal? Gott redet zu Josua. Er sagt, hab keine Angst für ihn, sagte der Herr zu Josua, denn ich will dir den Sieg über sie geben. Nicht ein einziger von ihnen wird gegen dich bestehen können. Also Gott spricht zwei Sätze zu Josua. Er sagt, hab keine Angst, denn ich will dir den Sieg geben und nicht ein einziger von ihnen wird gegen dich bestehen können. Und wir müssen wissen, der Ort Gilgal war für Josua ein Schlüsselort. Da war der Ort, wo Gott immer wieder zu Josua gesprochen hat. Da war ist es, wo die Schandtat von Ägypten abgelegt worden ist, dass sie sich, ja, dass die Beschneidung durchgeführt worden ist. Da hat Josua den Volk mit dem Bund, also mit dem Volk Gottes seinen Bund zu Gott erneuert. Da hat Josua die Strategie erhalten, wie er Jericho platt machen soll, ja. Und Gott sagt, hab keine Angst, fürchte dich nicht, hab keine Angst vor ihnen. Und Gilgal stand einfach für die Gegenwart Gottes, ja. Das war der Ort, wo Josua immer wieder Gott gehört hat. Und was macht Josua? Josua sagt, ich gehe an den Ort, wo Gott immer zu mir spricht. Er nimmt sich Zeit, auf Gott zu hören. Und das ist so, weißt du, ein Problem taucht auf und unser erster Impuls muss sein, ich gehe damit zu Gott. Ich muss in seine Gegenwart gehen. Ich muss zu Gott gehen und fragen, Gott, was hast du eigentlich dazu? Herr, was möchtest du eigentlich tun? Ja? Und Josua, er geht nach Gilgal, um Gottes Stimme zu suchen und zu hören. Wäre das nicht der Hammer, wenn wir das auch so machen würden? Und wir haben es noch viel einfacher. Wir müssen hier nicht nach Gilgal oder nach Jerusalem oder nach München, sondern wir haben den Heiligen Geist in uns und er kann zu uns sprechen. Und er redet durch sein Wort zu uns. Ja? So, wann immer ein Problem auftaucht, hey, da brauchen wir doch keine Angst und keine Sorgen zu haben. Unsere negativen Gedanken, die so oft da sind, wir können sagen, Herr, und ich bin in deiner Hand. Ich bin in deiner Hand und alle Dinge, die zum Besten, die Gott lieben. Und versteht ihr, was ich meine? Sobald das allererste Problem auftaucht, sollten wir in die Gegenwart Gottes rennen. Wir rennen in die Arme des Vaters, um zu hören, Gott, was willst du jetzt eigentlich tun? Und weil ich weiß, das Problem ist groß, aber Gott ist größer als das Problem, weil er hat einen Ausweg. Auch wenn er nicht den Ausweg sofort aufzeigt, auch wenn es vielleicht manchmal Jahrzehnte dauert, aber er verlässt dich niemals. Und er möchte, dass du verstehst, gerade in diesen ausweglosen Situationen will er dich leiten und führen. Und Josua sagt sich, ich will es wissen. Ich will wissen, Herr, ich brauche eine Lösung von dir. Und Gott antwortet ihm, er sagt, vertrau mein Sohn, ich halte dich, ich bin mit dir. Ja? Warum ist es so wichtig? Warum ist es so wichtig, das, was Josua da erlebt im Alten Testament? Wir lesen im Neuen Testament, schreibt Paulus im 2. Korinther 5, Vers 7. Er sagt, denn wir leben im Glauben, wir leben im Vertrauen und nicht im Schauen. Also den Himmel siehst du heute noch nicht, oder? Du weißt noch nicht, wie es sein wird im Himmel. Du ahnst es vielleicht, aber wir leben in der Hoffnung, dass wir eines Tages bei Jesus sind. Wir haben Jesus noch nicht einmal vielleicht mit unseren Augen gesehen, aber in unserem Herzen wissen wir, er hat uns gerettet, wir sind seine Kinder. Wir leben also im Glauben und wir schauen nicht auf das, was vor Augen ist. Oder erwartest du heute den Himmel hier auf der Erde? Weiß nicht, ob du das erwartest, aber versteht ihr, was ich meine? Die Realität des Himmels werden wir erst erleben, wenn wir da sind. Dann werden wir das, was wir glauben, wirklich sichtbar vor Augen haben. Und wir leben also im Glauben und nicht im Schauen. Und das ist ein Schlüsselvers für unser Leben. Und das Problem ist, dass wir oft auf unser, auf das schauen, was vor Augen ist. Wir schauen auf unser Konto und denken, oh nein, das ist schon so lange so. Jetzt gibt es wieder nur Brühe und Trockenbrot bis zum Monatsende. Und du bist völlig verzweifelt. Du kriegst die Krise. Ich weiß nicht, oder kann auch etwas anderes sein. Es kann eine Krankheit sein oder es kann Umstände in deiner Familie sein. So, das Herz ist so schnell voller Ängste, ja. Aber weißt du was? In dem Moment, wo du zu Gott gehst, kommt dein Herz zur Ruhe. In dem Moment, wo du dich ihm nahst, wird dein aufgewühltes Herz wieder ruhig. Und dann denkst du, naja, jetzt ist mein Herz wieder ruhig geworden, jetzt gehe ich wieder weiter. Und dann das Problem ist aber nicht beseitigt. Und dann diese Spannung auszuhalten, immer wieder zu Gott zu kommen und immer wieder bei ihm zur Ruhe zu kommen und zu sagen, Herr, was soll ich tun? Gib mir ein Wort. Gib mir ein Wort aus der Schrift. Und ich weiß einfach, mein Gott, ich habe es immer erlebt, Gott hat mich noch nie im Stich gelassen. Auch wenn ich oft enttäuscht war von Gott oder vielleicht sogar mit Gott gehadert habe. Aber ich weiß, Gott wird immer großartig auftauchen. Ich weiß manchmal nicht wann, ich weiß auch nicht wie, aber ich weiß, er wird das tun. Er kommt niemals zu spät. Gott kommt nicht zu spät, okay? Und diese Lüge musst du in deinem Leben canceln. Gott kommt nicht zu spät. Und selbst wenn ich sage, Gott, wann tust du endlich eingreifen? Wann begegnest du diesen Menschen und rettest diesen alten Menschen, der schon längst über 80 ist und dich nicht kennt, Jesus, und ich schon Jahrzehnte dafür bete? Manchmal ist es so, im Schauen verändert sich nichts. Aber der Mensch, der auf Gott schaut im Glauben, der hat einen riesen Vorteil, weil er Hoffnung hat. Ja, das Sichtbare verändert sich nicht, aber im Vertrauen schaut er auf Gott und er weiß, mein Gott ist ein Gott der Hoffnung. Er ist der, der über allem steht und mein Papa lässt mich niemals im Stich. Weil das ist die Wahrheit. Der Vater lässt uns niemals im Stich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zu Jesus rennen. Dass wir zu ihm kommen, weil nur er kann die Probleme lösen. Nur er kann Dinge verändern. Und es ist so wichtig, auch zu ihm zu rennen und von ihm zu hören. Die Bibel sagt in 1. Petrus 5, 7, was sagt die Bibel dort? All eure Sorge werft auf ihn, genau. Und den zweiten Teil vergessen wir oft. Denn er sorgt für euch. Oft ist es so, ich werfe meine Sorge so auf Jesus und dann denke ich, das Problem ist jetzt beseitigt, dann gehe ich los und ich sehe, das Problem ist nicht beseitigt und dann kommt Zweifel und reißt es wieder an mich. Aber wir dürfen diese Sorge auf ihn werfen und wissen, er sorgt für uns, auch wenn das Problem noch nicht beseitigt ist. So, wir sind gut im Werfen, ne? Wir werfen gut, aber ganz ehrlich, wenn Gott uns dann wirklich Frieden und Ruhe schenken möchte, da sind wir manchmal nicht so gut drin und ich auch nicht. Aber ich lerne es. So, Josua bekommt große Schwierigkeiten. Und er geht nach Gilgal und er empfängt ein Wort von Gott. Es ist ein Satz, es sind zwei Sätze, die Gott ihm sagt. Und das ist das, was wir brauchen. Weißt du, du musst warten und hören, weil er redet durch sein Wort. Er redet durch die Bibel zu dir. So, die Frage ist eben, wie bekomme ich ein Wort von Gott? Wie bekomme ich ein Wort von Gott? Ganz klar, aus dem Wort Gottes. Klar, redet Gott auch in dein Herz hinein. Er kann auch hörbar reden. Er kann auch durch Geschwister, durch Umstände reden. Aber in erster Linie bekommen wir sein Wort, seine Antwort durch sein Wort. Ja, also Römer 10, 17, Paulus schreibt hier, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Der Predigt, sagt man auch. Aber auch wenn ich das Wort Gottes laut lese und höre, kommt auch Glaube oder setzt das Glauben mir frei. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und die Botschaft gründet sich auf das Wort Christi. Ja? Also, wenn du großen Glauben haben möchtest, dann musst du ein Mensch sein, ein Nachfolger Jesu, ein Jesusverliebter oder eine Jesusverliebte, die weiß, was Gott ihm verspricht, was Gott dir verspricht. Ja? Du musst das hören, was sein Wort dir sagt. Und wann immer du Schwierigkeiten hast, musst du reflexartig zu Gott rennen oder gehen und in seinem Wort nachschauen. Und Gott hat mich auch gefragt und Gott hat mir das auch gezeigt. Und ich habe auch gesagt, Herr, es könnte viel mehr sein. Aber weißt du, je mehr du im Wort Gottes gegründet bist, je mehr du liest, je tiefer du gehst, desto mehr Glauben hast du auch. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, ob du das hast du schon erlebt, ne? Liest im Johannes-Evangelium und denkst so, oder Markus-Evangelium und sagst, wow, das hat Jesus getan, das kann er auch durch mich tun. Ich bete jetzt auch für Menschen und Menschen werden gesund, werden geheilt. Wenn wir die Bibel nicht lesen, wenn wir sie nicht lesen, dann haben wir auch keinen Glauben. Und wenn du keinen Glauben hast, wirst du auch nicht erleben, dass Gott wirkt. Und wenn Gott nicht wirkt, ja, dann ist alles, was dir bleibt, deine eigene Kraft. Und wenn ich nur noch aus meiner eigenen Kraft gehe, dann bin ich arm dran. Dann habe ich beide Arme weg. Dann bin ich wirklich in großen Schwierigkeiten. Und ich weiß, was es heißt, in eigener Kraft zu gehen. Und das geht überhaupt nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ja? Deswegen, wir haben nur Glauben, wenn wir auch uns damit beschäftigen, wenn wir in sein Wort reingehen. Aber wenn du eine größere Kraft als deine eigene Kraft haben willst, dann brauchst du ein Wort von Gott. Und wo findest du ein Wort von Gott? In der Bibel, in seinem Wort. Und der Heilige Geist wird dich ermutigen, er wird dich trösten, er wird dieses Wort lebendig machen, aus diesem Logos wird dann ein Rema, und er wird dir Mut und Kraft und Freude schenken, selbst wenn die Situation sich nicht ändert. Selbst wenn alles um mich herum schrecklich bleibt. Okay. Josua bekam diesen Zuspruch von Gott. Und es ist einfach Hammer. Ich habe das mal erlebt, ich habe das schon erzählt, ich weiß. Ich will die Geschichte trotzdem noch ganz kurz erzählen. 2000 wollten wir ein Haus kaufen, wir waren auf der Bibelschule, ich hatte keine Arbeit. Ich brauchte 250.000 D-Mark damals noch. Wir hatten eine kleine Wohnung, also ein bisschen Eigenkapital. Und wir hatten ein Haus gesehen und wir wussten, das sollen wir kaufen, aber es war unmöglich, einen Kredit von der Bank zu bekommen, ein Darlehen. Und Gott hat mir und meiner Frau dann Psalm 50, 23 gegeben. Und dann habe ich diesen Psalm tagelang, wochenlang gebetet. Und ich wusste innerlich, Gott wird uns irgendwie eine Lösung schenken. Und das Wunder geschah dann. Wir haben dann tatsächlich diesen Kredit bekommen, ohne dass ich eine feste Arbeit hatte. Und meine Frau hatte gerade das zweite Baby bekommen und auch keine Arbeit. Und wir haben dann ein riesen Darlehen bekommen. Und es war einfach ein Wunder Gottes. Und die Bank hat geschrieben und hat gesagt, wir haben irgendwas übersehen, Herr Stöber, aber es war leider schon unterschrieben, zu unserem Glück. Und da heißt es nämlich, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Und ich habe gesagt, danke Gott, dass du uns helfen wirst. Danke Gott, dass du uns da durchbringen wirst. Danke, dass du irgendwie einen Weg machen wirst. Ich weiß nicht wie, aber du wirst es tun. Und es ist dann wirklich passiert. Ich habe mich auf Psalm 50, 23 gestellt und ich hatte in mir diese feste Bestätigung, Gott wird was tun. Und ich wusste nicht was, aber er hat das dann getan. Und es war echt zur Ehre Gottes. Und wir haben das dann alles mit der Bank auch geklärt. Aber letztendlich haben sie das nicht gesehen. Sie haben es übersehen. Ich frage mich bis heute, wie sowas funktioniert, weil normalerweise übersieht eine Bank das nicht, weil es durch mehrere Hände geht und von mehreren Leuten geprüft wird, unterschrieben wird. Aber es war so. Okay. Der zweite Punkt ist jetzt heute Morgen, wir müssen unseren Teil tun. Oder du musst deinen Teil tun. Wenn du ein großes Wunder erleben willst, dann bedeutet es, dass du dich praktisch hingeben musst. Du musst dich praktisch auf den Weg machen. Josua 10,7, lese ich nochmal, da heißt es, daraufhin brachen Josua und das gesamte israelitische Heer nach Gilgal auf. Hab keine Angst für ihn, sagte der Herr, ich wiederhole es nochmal, denn ich will mit dir sein, denn ich will dir den Sieg über sie geben. Nicht ein einziger von ihnen wird gegen dich bestehen können. Und jetzt passiert Folgendes, Josua marschierte die ganze Nacht durch und führte einen Überraschungsangriff gegen die amoritischen Heere aus. Also Josua bekommt von Gott das Wort, hab keine Angst, du wirst siegen. Und jetzt hätte er auch sitzen bleiben können, ja okay Gott, jetzt habe ich gebetet, jetzt hast du mir ein Wort gegeben, ach, danke Gott, dass du etwas tun wirst. So sind wir ja oft, ne? Wir beten und wir beten für eine Situation und Gott gibt uns innerlich, er gibt uns ein Zeugnis oder ein Wort, dass es jetzt durch ist und dann bleiben wir sitzen und warten ab, mal gucken, was Gott jetzt tun wird. So sind wir ja genauso oft. Was macht er? Er macht sich auf den Weg. Ja? Er sagt, wir bleiben hier nicht sitzen, sondern wir machen es auf den Weg. Und er packt seine Sachen, er mobilisiert das Ganze her und sie machen einen 40 Kilometer langen Nachtmarsch, um sofort anschließend in die Schlacht zu ziehen. Also, Gottes Verheißung und sein Zuspruch für dein Leben befreit dich nicht von deinem Einsatz. Ja? Also nochmal, Gottes Verheißung, sein Wort, sein Zuspruch für eine Situation in deinem Leben befreit dich nicht davon, dass du sitzen bleibst. Und sagst, ja Gott, du wirst es schon irgendwie machen. Das machen wir Christen nämlich ganz oft so, leider. Rainer Bonke sagte mal immer, ich weiß nicht, ob Rainer Bonke noch kennt, er sagt, der Mensch hat zwei Beine, ne? Und wenn du nur ein Bein hättest, könntest du nur hüpfen, ne? Oder gar nicht laufen, brauchst einen Rollstuhl. Und Rainer Bonke sagte immer, das eine Bein ist das Gebet, wir beten, wir Christen. Und das andere Bein ist das Bein, wo wir losgehen. Wir müssen laufen. Er sagt, wenn du etwas betest, wenn du etwas von Gott empfängst, musst du anschließend auch loslaufen. Du musst laufen. Wenn du nur betest, funktioniert das nicht. Du erlebst kein Wunder, wenn du nur betest, aber nicht in Aktion trittst. Ja? Und das passiert hier. Sie ziehen in den Krieg. Sie ziehen in den Krieg. Und ich möchte dir sagen, Glaube heißt nicht, ich glaube, Gott kann. Das ist oft so, wenn wir beten. Ich glaube, Gott kann. Deswegen beten wir ja auch. Ich glaube, Gott kann. Sondern ich glaube, Gott kann. Also wage ich einen Schritt. Also gehe ich auf dem Wasser. Gott hat mir gesagt, ich soll mich einsetzen für jemanden oder keine Ahnung was tun. Also gehe ich aufs Wasser. Gott hat mir was gezeigt. Das bedeutet aber auch, dass wir auf dem Wasser gehen müssen dann und einen Schritt wagen müssen. Okay, Mose zum Beispiel. Mose musste den Stab übers Meer halten. Und dann hat Gott das Meer erst geteilt. Er hat da stand dann nicht gesagt, Gott, jetzt teile das Meer, sondern er musste den Stab ausstrecken. Dann teilte Gott das Meer. Naaman musste sich 7-mal im Jordan waschen. Erst dann wurde er von seinem Aussatz befreit. Er hätte auch sagen können, beim 1. Mal, 2. Mal, hey Jungs, das funktioniert nicht mit dem Wort vom Propheten. Warum soll ich mich denn jetzt 7-mal untertauchen oder waschen? Er musste es 7-mal tun. Jesus sagte zu den 10 Aussätzigen, geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, wurden sie geheilt. Wenn sie stehen geblieben wären, sitzen geblieben wären, wäre nichts passiert. Sie wären nicht geheilt worden, okay? Und nur einer kam zurück und hat sich bedankt. Die Jünger mussten die 5 Brote und 2 Fische austeilen. Stell dir mal vor, Jesus hat gebetet, er hat gesagt, jetzt, ne? Und sie hätten auf die 5 Brote und Fische geschaut und nichts getan. Das Wunder wäre nicht passiert. Erst dann multiplizierte sich das Essen in ihren Händen. Die Diener in Kanaan, sie mussten die Krüge mit Wasser füllen. Und dann hat Jesus daraus Wein gemacht. Die Jünger mussten diesen Stein wegrollen. Ja, sie wussten, Jesus wird gleich Lazarus von den Toten auferwecken. Das wird ja absolut crazy, was jetzt gerade passiert hier. Und sie haben den Verwesungsgeruch, den Gestank schon mitbekommen. Aber sie haben den Stein wegrollen müssen. Und erst dann sprach Jesus, Lazarus, komm heraus. Und der Engel, der musste die Gefängnistür von Petrus öffnen. Und Petrus musste aufstehen. Er wurde nicht rausgetragen von den Engeln, sondern er musste aufstehen und rausgehen. Und so will Gott übernatürlich wirken. Aber wir Christen, viele Christen verpassen, weil es von dir und von mir einen Schritt braucht. Wir müssen etwas tun, damit sich Gottes Verheißung erfüllt. Und Josua tut das. Josua macht das. Es heißt hier in Vers 10, das habe ich jetzt nicht drauf, der Herr versetzte die Amoriter in Panik und die Israeliten schlugen sie reihenweise. Und jetzt kommt's. Als sie flohen, warf der Herr große Hagelkörner vom Himmel und der Hagel tötete mehr Feinde, als die Israeliten mit ihrem Schwert also quasi umgebracht hatten. Krass, oder? Also Gott macht das eigentlich durch den Hagel. Die Frage ist, wann kam Gottes Eingreifen? Wann kam das Eingreifen Gottes? Hat er die Feinde in Panik versetzt, bevor Israel die ganze Nacht durchmarschiert war? Danach? Oder ist danach? Erst danach, ne? Nachdem sie sich aufgemacht haben, nachdem sie die ganze Nacht durchmarschiert waren, hat er die Hagelkörner geschickt. Ja? Hat er quasi die Feinde besiegt. Also nochmal, hat er die Hagelkörner geschickt, bevor sie in den Kampf gezogen sind oder danach? Danach erst. Sie mussten Schritte gehen. Und Josua wusste ja gar nicht genau, was er tun sollte. Er hatte nur von Gott gehört, ich bin mit dir und ich werde die Feinde vernichten. Mehr wusste Josua nicht. Gott hat ihm nicht gesagt, mach das so, mach es so, mach es so. Nein, überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen unseren Teil tun. Du musst deinen Teil tun. Es braucht einen Schritt, auch ich. Und einige von euch beten vielleicht für ihre Ehe oder für Gesundheit oder dass jemand gerettet wird oder für deine neue Arbeit. Vielleicht betest du für deine Ehe und sagst, Herr, bitte schenk uns neue Liebe füreinander. Oder bitte hilf uns, dass unsere Ehe wieder wirklich zusammenkommt. Und dann musst du aber Schritte tun. Du musst Schritte gehen. Du musst dir vielleicht einen Paartherapeuten suchen. Du musst dir vielleicht eine Auszeit mit deiner Frau oder deinem Mann nehmen, damit eure Liebe wieder wachsen kann oder damit Gott Dinge wiederherstellen kann. Und das kannst du auf allen Bereichen deines Lebens anwenden. Du kannst also beten, Herr, hilf mir, gib mir eine gute neue Arbeit, aber du musst dich aufmachen, auch die Arbeit zu suchen. Ja? Oder wenn du sagst, ich stecke in finanziellen Problemen, dann fang doch mal an, deinen Zehnten zu geben. Oder fang doch an, trotzdem Gott ein Opfer zu geben, auch wenn du vielleicht nichts hast. Ich weiß einfach, ich habe es selber erlebt damals, ich habe das nicht verstanden als junger Christ, den Zehnten zu geben, aber ich habe es dann irgendwann gemacht und Gott hat mich gesegnet, obwohl ich eigentlich nicht viel hatte. So, du betest, dass, wie gesagt, dass Gott deine Finanzen von den Toten auferweckt, aber wichtig ist, dass wir auch Schritte gehen. So, wenn wir das Offensichtliche nicht tun, das, was Gott uns seinem Wort sagt, ja, wie soll Gott uns dann segnen können? Ja? Vielleicht hat Gott dir was gezeigt, dass er etwas mit dir vorhat, mit dir und deinem Leben. Dass du vielleicht irgendwo in etwas hineinkommen sollst, was Gott mit dir geplant hat. Aber ganz ehrlich, wenn du nicht bereit bist, im Kleinen, Niederen anzufangen, wie soll Gott dich über Größeres setzen? Wenn du nicht bereit bist, zu Hause mit deinen Kindern zu beten oder sie ins Bett zu bringen oder aus der Kinderbibel vorzulesen. Wenn du nicht bereit bist, zu Pray First oder zum Fasten zu kommen, wie soll Gott uns dann mehr anvertrauen? Wenn wir in den kleinen Dingen nicht treu sind, wie soll er uns über mehr setzen? Ja, wenn ich praktisch zu Hause meiner Familie nicht vorstehen kann, wenn ich meine Frau schlecht behandle oder meine Kinder schlecht behandle, wie kann ich dann sagen, Gott, ich will aber ein Leiter in der Gemeinde sein? Das funktioniert nicht. So, letztens habe ich gerade mal, ich bin mir nicht zu schade, ne, die lieben Kollegen da oben geholfen, den Müll mal wieder wegzubringen. Ich wollte ihnen das erst sagen, habe ich aber nicht. Ich habe einfach den Müll weggebracht. Und weißt du, was ich meine? Wenn da was vor deinen Füßen liegt, klar, man muss mit den Leuten reden, man muss sie auch erziehen, ne? Aber einfach die Dinge tun, die vor deiner Nase liegen. Wenn wir da nicht bereit zu sind, wie soll Gott uns über mehr setzen? Weißt du, Gott möchte Menschen um dich herum, auch hier in Bremen und so weiter, erretten. Aber wenn wir nur beten und abwarten und nicht gehen, passiert nichts. Ja? Das heißt nicht, dass alle auf die Straße gehen müssen. Aber wenn ich nicht bereit bin, meinem Kollegen, meiner Chefin, meinem Kommilitonen von Jesus zu erzählen, wenn ich einfach da meinen Mund nicht aufkriege, weil ich Angst habe, ja, dann kann ich beten wie ein Weltmeister, kann ich 100 Jahre beten, da wird nichts passieren. So, wir müssen glauben und losgehen, dass Gott handeln wird. Glaube es nicht, ich bete und Gott wird schon etwas tun. So habe ich manchmal gelebt. Ja, ich bete und Gott wird schon was tun. So, ne? So diese Fernbedienungs-Gott, Standby. Ich sitze auf meinem Sofa, ja, Gott wird schon was tun. Klick, klick. So, ne? Und dann wartet man, macht nichts. Das funktioniert nicht. Wir müssen uns in Bewegung setzen. So, gibt es Dinge in deinem Leben, die du tust, weil du weißt, dass Gott wirken wird. Vielleicht tust du Dinge in deinem Leben, die im Moment gar keinen Sinn machen, aber du weißt, Gott wird eingreifen, wird was tun, weil du dich auf sein Wort stellst. Ja? Hebräer 11, 6 kennt ihr auswendig, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Ja? Glaube bedeutet, etwas zu tun mit dem festen Vertrauen an oder in Gott, dass Gott auftauchen wird. Das bedeutet Glaube. Ja? Glaube heißt, ich handle nach seinem geschriebenen Wort, weil Gott vielleicht direkt oder auch indirekt zu mir spricht. Deswegen, ja, genau. Wir wollen so eine Gemeinde sein, wir wollen eine Church sein, die vorwärts geht. Wir wollen auch auf der Freizeit, wollen wir das erleben. Ja? Wir wollen erleben, dass Menschen durchbrechen, dass Menschen Heilung erleben und Befreiung und dass Menschen gerettet werden und dass Ehen und Beziehungen wiederhergestellt werden. Okay, kommen wir zurück zu Josua. Kommen wir zum letzten Punkt gleich. Wir hätten es so gerne, dass alles klar ist, wenn wir losgehen. Ne? Aber oft ist es so, die Sicherheit ist eben nicht da. Wir wollen immer irgendwie Plan B in der Tasche haben. Es geht mir genauso. Wir wollen das Ereignis, das Ergebnis vorher schon wissen, kennen. Aber echter Glaube heißt, Herr, ich vertraue dir, auch wenn ich nicht weiß, wie es ausgehen wird. Echter Glaube heißt, ich vertraue dir, Gott, auch wenn ich nicht weiß, wie der Weg zum Ziel sein wird. Und wann immer du auf Nummer sicher gehst, wirst du niemals Gottes Wunder erleben. Wenn du immer auf Nummer sicher gehst, wirst du niemals, wenn du nie auf dem Wasser gehen möchtest, wirst du die Wunder nicht erleben. Aber wenn du im Glauben handelst und betest und dich aufmachst und kämpfst, dann bereitest du letztendlich eine Bühne, auf der Gott sein Wunder oder seine Herrlichkeit sichtbar machen wird. Kommen wir zum großen Finale, Punkt 3, letzter Punkt heute. Der dritte Punkt ist, bete mutig um große Dinge, bete mutig in schwierigen Situationen, sage ich mal. Josua 10, Vers 12, lesen wir mal weiter. Da heißt es, an diesem Tag gab der Herr den Israeliten den Sieg über die Amoriter. Josua betete dann vor ganz Israel zum Herrn. Also ihr müsst euch vorstellen, die Israeliten bekommen den Sieg, aber der Sieg ist noch nicht abgeschlossen. Und Josua steht mutig auf und betet laut. Das ist auch interessant. Er geht nicht in sein Kämmerlein, nicht in sein Zelt, sondern er betet so laut, dass alle es mitbekommen. Er proklamiert laut und fest, was er glaubt. So, und er sagt, möge die Sonne stillstehen über Gibeon und der Mond über dem Tal von Ajalon. Da standen Sonne und Mond still, bis die Israeliten sich an ihren Feinden gerecht hatten. Also das ist jetzt echt krass, oder? Also das Meer zu teilen ist schon krass. Oder dass Menschen von den Toten auferstehen, ist krass. Ne? Das ist ja alles so ortsgebunden. Ne? Also Rote Meer ist ein Areal. Und wenn jemand von den Toten aufersteht, ist das eine Person. Aber jetzt ist es so, die Sonne und der Mond bleiben stehen. Und die kämpfen weiter, bis der Sieg errungen ist. Das ist krass, oder nicht? Wenn du das jemandem erklärst, denkt er, du hast doch irgendwie, wenn du es einem Wissenschaftler erklärst, ja, und er betet das laut. Also überleg mal, was für einen Mut Josua gehabt hat. Es ist doch eine ultimative Megaproklamation, was er da betet, oder nicht? Also alle würden doch sagen, das kann ich nicht beten, das wird eh nicht passieren. Verstehst du, was ich meine? Und er macht das. Es ist total heftig. Josua wollte, dass kein Zweifel besteht, dass alle mitbekommen, das Wunder, was jetzt passiert, kommt direkt vom Herrn. Also, versteht ihr, Gott setzt mal eben kurz alle physikalischen Gesetze außer Kontrolle. Versteht ihr, was da passiert eigentlich? Versteht ihr, was da physikalisch passiert? Ihr guckt mich alle so an. Also die Sonne und der Mond bleiben stehen. Das heißt, es kann sein, dass es passiert ist. Es kann auch sein, dass einfach Gott die Rotation der Erde angehalten hat. Er hat einfach mal kurz die Erde angehalten. Die Rotation der Erde, also die Erde hat sich nicht weitergedreht. Da bleibt nämlich die Sonne und auch der Mond stehen. Versteht ihr, was ich meine? Kann auch sein, dass das anders gewesen ist, weiß ich nicht. Selbst die NASA hat das rausgefunden, da komme ich nachher noch zu. Das ist interessant. Also ist schon heftig, ne? Josua spricht es laut aus, er betet, er proklamiert und es ist tief in seinem Herzen drin, Gott wird was tun. Gott wird uns den Sieg geben. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du dich auf das Wort Gottes stellst und dass du das aussprichst und proklamierst. Und dass du weißt, Herr, das ist dein Wort. Jesus sagt, wenn ihr zu diesem Berg sprecht, dann hebt dich ins Meer. Dann, was, wenn wir nicht zweifeln und Glauben haben, so groß wie ein Senfkorn, wird es passieren. Ja. Ich glaube, dass Gott eingreifen wird. Das ist so Hammer, was da passiert eigentlich. Ich finde das so heftig. Und dann lesen wir weiter. Hab ich es hier drauf? Genau. Vers 13, die Sonne blieb hoch am Himmel stehen. Ja. Sie ging etwa einen ganzen Tag nicht unter. Niemals vorher und oder nachher hat es einen Tag gegeben, an dem der Herr eine solche Bitte eines Menschen erhörte. Denn der Herr kämpfte für Israel. Das ist also eine wahre Begebenheit. Das ist nicht, damit wir unser Geschichtswissen erweitern. Das ist, damit du on fire für Jesus gesetzt wirst, damit dein Glaube gestärkt wird. So, er will und kann große Dinge auch in deinem Leben tun. Er möchte das. Und das Problem ist einfach, dass wir diesen Riesensack mit uns rumschleppen. Und zwar diesen Riesensack, wo Gott die Gebete noch nicht erhört hat. Und du hast die Wahl heute Morgen. Ich möchte dich ermutigen, diesen Sack heute Morgen abzulegen. Entweder schleppst du diesen Sack mit den unerhörten Gebeten weiterhin mit dir rum, weil dieser Sack definiert auch, wie du betest und wie deine Zukunft aussehen wird. Und vor allen Dingen, wie du Gott vertraust. Ja? Oder du entscheidest dich, diesen Sack zum Kreuz zu bringen, zu Jesus zu bringen, zu sagen, Jesus, diese ganzen unerhörten Gebete, diese Gebete, wo ich gebetet habe und es bis heute nichts passiert, oder wo du nicht eingegriffen hast, ich bringe sie dir, Jesus, ich gebe sie dir ab und du wirst sie erfüllen oder auch nicht erfüllen. Vielleicht irgendwann, vielleicht auch niemals, aber in der Ewigkeit werde ich verstehen, warum du sie vielleicht nicht erhört hast. So, ich möchte dich ermutigen, dass du kühn betest und dass du weiterhin nach einem Wort von ihm Ausschau hältst. Im Epheser 3,20 heißt es, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je erbitten oder uns vorstellen können. Und diese Geschichte von Josua ist so unglaublich. Das Wunder ist so unglaublich. Aber das größere Wunder ist eigentlich heute Morgen, das größere Wunder ist nach wie vor immer noch, wenn Menschen zu Jesus kommen. Wenn Menschen zu Jesus kommen, wenn Menschen sagen, Jesus, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Rettung, ich brauche ein neues Leben von dir, ich muss nach Hause kommen. Und deswegen möchte ich zum Schluss jetzt einfach beten. ich möchte ein ganz kurzes Gebet vorsprechen. Wenn du willst, kannst du dich damit einklingen. Dass du Jesus zu dem Herrn deines Lebens machst. Dass du betest, Herr, ich möchte, dass ich dich kennenlerne und ich brauche Wunder. Ich brauche ein Wunder in meinem Leben heute Morgen. Mein Leben geht nämlich gerade den Bach runter und zwar schon ganz, ganz lange. Und ich habe verstanden, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und weil du ewig leben wirst, deine Seele wird ewig leben, dein Geist wird ewig leben, möchte ich dieses Gebet beten. Und zwar nicht das Gebet, was da auf der Leinwand steht, sondern was ich mir nochmal aufgeschrieben habe. Vielleicht könnt ihr die Augen schließen und einfach laut mitbeten. Herr Jesus Christus, heute schenke ich dir mein Herz und mache dich zum Herrn meines Lebens. Vergib mir all meine Schuld und reinige mich von aller Schuld. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und dass du von den Toten auferstanden bist und dass ich neues Leben empfangen darf heute, dass ich ewiges Leben empfangen darf. Danke, dass ich Teil deiner Familie werden darf und nie mehr allein sein werde. Danke, dass du mich heute annimmst, so wie ich bin. In Jesu Namen, Amen. Herr, ich danke dir für die Menschen, die es heute getan haben oder gebetet haben oder auch vielleicht vor dem Bildschirm. Ich bete, dass du einfach etwas Großartiges in ihrem Leben jetzt tust, dass sie wissen, dass sie angenommen sind, dass sie deine Gegenwart spüren, deine Liebe, deine Annahme und dass du sie in Freiheit hineinführst und ja, dass du wirklich dieses neue Leben, was du ihnen begonnen hast, dass du, Heiliger Geist, zu ihnen redest und dass sie in dein Wort gehen und dass du ihr Leben veränderst, dass du eine Transformation schenkst. Amen.